Radio Frequenz.
Frequenz Infopoint.
Wir sind jetzt mit dem Jürgen Keizig verbunden. Guten Morgen, Jürgen.
Guten Morgen.
Wir schauen schon voraus in die kommende Saison. Zuerst einmal aber der Rückblick: mit 5 Jahren hat man im letzten Jahr sozusagen die Anfangsphase, sozusagen die Aufbauphase mit dem ersten runden Geburtstag. Ich sage immer so, die runden Geburtstage sind jetzt mittlerweile alle 5 Jahre, dass sozusagen auch immer wieder so Zwischenstopps gemacht werden, dass man sagt, man schaut jetzt zurück, wie schaut dann der Ausblick aus. Im Vorjahr gab es ja eine große Veränderung gegenüber dem Anfang, das war die teilweise Übersiedlung nach Altaussee ins dortige Volkshaus. Kannst du dazu sagen, wie hat sich das sozusagen erfüllt, was ihr euch erwartet habt mit diesem Angebot der Gemeinde, sozusagen mehr Platz zu bekommen, also in jeder Hinsicht, was das Spielen und auch die rundherum Möglichkeiten betrifft?
Naja, es zeigt sich immer, dass ein Mehr an Platz nicht unbedingt eine reine Verbesserung bringt. Ich meine, es war sehr schön, weil wir erstmals also wirklich auch mehr Leute reinlassen konnten. Es waren immer über 100 Leute da. War sehr schön, wir hatten mehr Platz. Auf der Negativseite hat sich da gezeigt, dass die Atmosphäre so eines Volkshauses, wir waren im Volkshaus Altaussee, natürlich nicht die Atmosphäre eines Theaters ist, sondern halt so Ballveranstaltung und Kirtag eher assoziiert. Also wir haben einen Teil unseres Publikums, die sind zwar alle gekommen, haben gesagt, aber es war bei euch, und das Spezielle bei uns war ja, dass Theater und Diskussion, Theater und Begegnung, Kultur und Kulinarik sich da so treffen. Das hat natürlich da ein bisschen gelitten in dem Volkshaus, woraus wir dann den Schluss gezogen haben, dass wir sagen, gut, wir konzentrieren uns auf den Kernbereich, den wir haben, wir machen diese Begegnung und werden vielleicht so einmal im Jahr eine größere Veranstaltung im Volkshaus machen, aber das Projekt Blutschwitz Blackbox, also das Projekt Begegnung in der Kultur, werden wir wieder in unserem Stammhaus konzentrieren.
Also ihr geht sozusagen nach diesem Seitensprung, könnte man unter Anführungszeichen, wieder zurück also ausschließlich für das Festival im Sommer nach Badersee.
Ja, also ich würde sagen, es war ein Ausflug, es war ein schöner Seitensprung und ich sage nicht, dass wir ihn nicht mehr machen werden. Wir werden ihn sicher wieder mal machen, wenn es ein Stück da ist, ebenso wie eben im vorigen Jahr Lohengrin von Mestral. Man sagt, da braucht man einfach den mehr Platz. Da war zum Beispiel ein unheimlicher Vorteil. Wir haben grundsätzlich gesagt, Kinder unter 14 Jahren kommen mit freien Eintritt rein und haben damit auch wirklich ganz schöne Jugendliche erreicht, die sich dann erstmals im Theater da erfreut haben. Das sind alles ganz, ganz positive Sachen und das möchte ich auch wieder machen. Nur, wir können auch natürlich mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, dieses Volkshaus nicht so umgestalten, dass es ein wirkliches Theater ist, sondern wir haben dann sehr improvisiert. Das ist im Grunde ist es ein Turnsaal. Das hat seinen Reiz, aber es ist natürlich für gewisse andere Sachen auch störend, muss man ganz offen sagen. Also es wird wieder sein, aber wir konzentrieren uns jetzt auf den Kernbereich in Badersee, in die Blutschwitz-Blackbox.
Die Ines hat es im letzten Jahr schon erzählt, es beginnen ja sozusagen, wenn das Sommer vorbei ist, sozusagen die ersten Gedanken sind ja immer schon länger da, also es geht ja auch darum, dass das immer reif zu reifen beginnt. Wie weit seid ihr dann bei der Vorbereitung und wann ist so das Thema schon für dieses Jahr entstanden?
Naja, eigentlich schon im Laufe des vorigen Jahres, Wobei uns da von Anfang an, natürlich haben wir gesagt, es ist 100 Jahre Erster Weltkrieg und das gibt da mal eine Richtung vor, die gerade für uns spannend ist, weil das ist eben nicht jetzt ein rein kulturelles Ereignis, das ist ein gesellschaftliches Ereignis ungeahnten Ausmaßes natürlich. Und gleichzeitig war uns klar, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht historisch das aufarbeiten. Also es kam mal so die Idee auch vielleicht letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus zu machen und so. Aber wir wollten eben jetzt nicht Geschichte, es passiert ja jetzt gerade sehr in allen Medien, ist das Thema Erster Weltkrieg sehr präsent und das finde ich auch sehr gut, weil die Wirkungen des Ersten Weltkriegs ja heute noch spürbar sind am Balkan, aber nicht nur dort. Dieser ganze mitteleuropäische Raum ist ja damals zerfallen und das hat ein Loch gerissen, das bis heute nicht wirklich in Europa, auch durch die EU, nicht wirklich ersetzt werden konnte. Also das wird aufgearbeitet. Wir wollten da noch ein bisschen tiefer gehen und haben gesagt, was ist in diesen 100 Jahren seit damals passiert? Nicht? Ich meine, der Erste Weltkrieg war der größte, wahrscheinlich kulturelle Schnitt in Europa überhaupt, also der Übergang von einer alten Kultur in etwas Unbekanntes, Neues, eine Massenkultur. Das begann mit diesen riesigen Katastrophen des Faschismus in Deutschland und Österreich und Italien und mit der Revolution in Russland. Also dieser Einschnitt 1914 kann man gar nicht überschätzen. Und wir wollten jetzt von heute aus mal nachfragen, was ist daraus geworden, wie geht das weiter, was ist heute noch, und deswegen haben wir nicht gesagt, wir machen 100 Jahre Erster Weltkrieg, sondern der Sommer heißt dieses Jahr 100 Jahre Krieg, weil man eigentlich sagen kann, es ist damals etwas ausgebrochen, mit dem wir heute noch nicht fertig sind. Also es geht jetzt speziell unter dem Titel 100 Jahre Krieg, wie hat sich die europäische Gesellschaft, wie hat sich die Menschen, also sowohl als Massen, als soziales, als sozialen Organismus, wie auch als Individuum, wie haben wir uns da weiterentwickelt im Vergleich zu vorher? Und das ist eigentlich die spannende Frage, die wir uns dieses Jahr stellen wollen.
Das ist ja auch immer praktisch von dir als Autor, wieder da kommt es ja meist zu einer Textfassung oder einem neuen Stück. Ist es in diesem Jahr auch so, dass du sagst, dass du beschäftigst dich jetzt schon seit langem, lass verschiedene Dinge einfließen, ist daraus auch wieder ein Stück von dir entstanden oder entsteht?
Ja, es ist diesmal ein Weg entstanden, der mir im Vorjahr durch die Beschäftigung mit Wagner, wo wir eben auch gesagt haben, wir machen ein eigenes Stück über Nietzsche Wagner und wir nehmen ein Stück her, wo sich jemand anderer, nämlich Nestor, mit Wagner beschäftigt hat. Und da ist ein Weg entstanden, den wir diesmal noch radikaler jetzt eigentlich gehen. Und wir nehmen auf der einen Seite Goethes Faust, das ja allseits bekannt und gefürchtet ist, und haben gesagt, wir befragen diesen Faust auf unsere heutige Situation. Und da ist uns tatsächlich jetzt, also das ist als Idee mal, nicht? Das sitzt man am Abend zusammen und sagt, was machen wir? Und dann entsteht so die Idee, na, Faust ist irgendwie schon so die moderne Menschheit überhaupt. Aber was geht uns dieser Faust noch an? Und durch das Sprechen und durch das Nachdenken über diesen Faust, sind wir eigentlich zu der Überzeugung sogar gekommen, dass dieser Faust eine ungeheure Herausforderung an unsere moderne Situation darstellt. Und dann war die Frage, gelingt es Faust 1 und 2, weil das gehört meiner Meinung nach ganz eng zusammen, an einem Abend so darzustellen, dass man als Publikum, das am Abend einen schönen Theaterabend erleben möchte, dass das so zum Sprechen gebracht wird, dass sich der heutige moderne Zuschauer mit dieser mythischen Figur des Faust auseinandersetzen kann. Und da ist dann eigentlich eine Fassung jetzt entstanden und die heißt jetzt Faust Director's Cut, weil es eben wirklich gelungen ist, der Peter Stein hat den Faust gemacht, das dauert 24 Stunden. Und bei uns dauert es, also wird es dauern 100 Minuten, also etwas mehr als die übliche Zeit, aber es wird unter 2 Stunden sein und ich traue mich jetzt schon sagen, dass man den ganzen Faust in einer sehr neuen Aktualität erleben wird. Weil der Faust ist ja nichts anderes als diese westliche, aufgeklärte Gesellschaft, die an ihrem eigenen Projekt gescheitert ist und sich jetzt rein auf die Macht wirft und sagt, wenn wir schon die Welt nicht erkennen können, dann wollen wir sie wenigstens beherrschen. Und das ist eigentlich die Situation der modernen Menschheit heute. Und wir machen das theatralisch mit 3 Schauspielern, aber mit sehr viel Film auch. Also wir werden einige Szenen vorweg drehen und einspielen, sodass also diese kleine Bühne, die wir haben, dann doch ein bisschen Weltbühne sein kann. Also das ist das Vorhaben.
Das ist so ähnlich wie, es gibt ja auch diesen ganz berühmten Film Apokalypse Now von Francis Ford Coppola. Die ist ja auch in einer Redux Fassung gibt, also sozusagen reduziert, konzentriert, sozusagen die Linien herausgearbeitet. Du hast ja schon angedeutet, man kann diese große Textmenge, die da besteht, ja auch nicht auf diese Zeit jetzt sozusagen so schnell sprechen, dass alles drinnen ist. Eben dieser Director's Cut wird ja oft mit Langfassungen verbunden, gerade im Film. Bei euch kommt es faktisch zur Konzentration. Wie viel kann man da an Material, das ist auch immer die Frage an Filmregisseure, wie viel Material hat man und auf wie viel Material vom ursprünglichen reduziert man es dann?
Ja, das Interessante bei dieser Faustfassung, also gerade beim Konzentrieren auch, ist, dass ja der Faust, so im Leben, es ist eben das Lebenswerk Goethes. Goethe hat mit 17 das erste Mal angefangen, da ein paar Szenchen zu schreiben und hat wenige Wochen vor seinem Tod den Schluss geschrieben. Natürlich hat der Goethe da alles hineingestopft, was ihm aufgestoßen ist. Und das ist für Nicht-Fachleute undurchdringlich. Also Faust ist eine völlig undurchdringliche Masse von Bildungswelten und von witzigen Ideen und von abstrusen Ideen. Also was der Goethe da hineingestopft hat, ist unglaublich. Aber natürlich hat er damit auch dem Normalmenschen, das hat er auch selber gewusst, die werden keinen Zugang haben. Er hat gesagt, Faust wird man nicht spielen können in der Form. Und jetzt geht es darum, dass, glaube ich, jede Zeit so die Aufgabe haben kann, das, was für sie selber interessant ist, herauszuarbeiten. Und aus der Konzentration, also mir ist es ganz wichtig, dass diese Figur Faust, also dieser immense Mensch, der alles erkennen möchte und dann auf eine Bahn gerät, wo er am Schluss zum Mörder wird, dass dieser Mensch mit uns so viel zu tun hat, weil wir eben auch, denn die Menschheit hat seit der Aufklärung, oder sagen wir mal seit dem wissenschaftlichen Zeitalter, Descartes und so, hat versucht, die Welt zu erkennen. Und was ist rausgekommen? Weltzerstörung, Menschenzerstörung, Weltbeherrschung. Das ist rausgekommen. Von Erkenntnis ist so sehr nicht die Rede. Also der einzelne Mensch hat da sicher keinen Fortschritt gemacht in der Zeit. Und das hat der Goethe gezeichnet. Mit einer Schärfe, aber auch mit einer Liebe für die Menschen, wo er dann halt immer, ich meine, das berühmte Zitat, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen, oder es irrt der Mensch, solange er strebt, oder er ist in seinem dunklen Drang des rechten Weges sich bewusst. Das ist so dieser Hoffnungsschimmer, den wir ja auch noch haben können, weil sonst müsste man eh glauben, dass es mit uns nur mehr den Bach runtergeht, nicht? Weil wenn man jetzt anschaut, die wirtschaftliche Situation, der Finanzwahnsinn, die Teilung der Gesellschaft, die Ungerechtigkeiten, die entstehen, das ist ja alles wahnwitzig. Und das 100 Jahre, nachdem eine neue Welt angebrochen ist, nach dem Ersten Weltkrieg, wo man gesagt hat, weg mit den ungerechten Verhältnissen, wir bauen eine neue Welt. Und wenn man heute anschaut, was wir gebaut haben, ist es natürlich nicht so witzig. Und das aber an einer, wenn der diese Figur vom Faust, die der Goethe erfunden hat, das ist, wenn man sich unter dem Aspekt das anschaut, das ist eine unglaubliche Kraft und Potenz. Und umgekehrt kann man aber sehr vieles, was dem Faust widerfahren ist, also jetzt als Beispiel, als berühmtestes Beispiel, können Sie die Gretchen-Tragödie nehmen. Die Gretchen-Tragödie ist eine bürgerliche Tragödie, die es in der Form heute nicht mehr gibt. Also die ganze Aufregung da, dass die da defloriert wird und dann schwanger wird und das Kind umbringt. Es gibt heute auch soziale Dramen ähnlichen Ausmaßes, aber als Menschheitsdrama der Aufgeklärten ist das eigentlich nicht so wichtig. Und wenn man dann jetzt plötzlich das Gretchen-Drama reduziert auf 5 Minuten, einfach auf das Erlebnis, Liebeserlebnis, das jeder Mensch hat und das ihm aber dann nicht genug ist und er geht dann einen Schritt weiter und die andere geht zugrunde, dann kriegt das so eine dynamische Kraft, die auch wieder was Neues erzählt über Mann-Frau-Verhältnisse. Also das heißt, wir sind in der Konzentration auf diesen modernen Menschen gegangen und sind dadurch vieles, vieles gekommen. Das kann man jetzt, um das zu erzählen, weglassen. Und für mich war es, also beim Schreiben dann, die Fassung gibt es jetzt schon ein halbes Jahr, wir haben jetzt schon diskutiert und haben schon eine Besetzung zusammengestellt. Es ist ein neuer Faust, der entsteht, aber ein Faust, der sehr spannend ist. Also ich kann nur sagen, ich selber bin so gespannt bei dieser Arbeit, wie dann hoffentlich auch das Publikum.
Es ist ja ein, sozusagen, ich sage es immer, roter Faden, weil das schaut auf der Internetseite auch so schön aus, das Rot und Weiß, also das Weiß des Buches, der Vorlage und das Rot, also auch das Aufregende, Erregende. Es geht auch immer um die Figuren, praktisch der Blickwinkel der Figuren, was haben uns Figuren zu sagen? Also es geht, so ist mein Blickwinkel auch drauf, nicht nur um Stücke, um bestehende Stücke, neue Stücke, sondern um das, was Figuren symbolisieren. Und sagt, wie lange, welche Kraft haben Figuren über die Zeiten? Kann man das so sagen, dass das auch eines der Ziele für euch ist, sozusagen neue Blickwinkel von Figuren, die als Archetypen für euch dastehen, auch wieder mit dem philosophischen Gedanken dahinter?
Ja, Na, das ist eigentlich sogar der Kernbegriff dieses ganzen Unternehmens, das wir da machen. Ich würde statt Figur wahrscheinlich Gestalten sagen oder Personen, weil natürlich ist es jetzt wieder gar nicht so streng, das Unterscheiden. Aber der Arbeit liegt die Überzeugung da wirklich zugrunde, dass man abstrakte Inhalte überhaupt nur über Figuren, mit denen man sich identifiziert oder gegen die man sich abgrenzt, selber dann als Zuschauer oder auch als Gestalter, erfassen kann. Denn man kann, also wenn man jetzt irgendein Beispiel nimmt, also egal ob das jetzt Faust ist oder ob man nimmt die Nietzsche'sche Philosophie, ja, es gibt Berge von Literatur, die sich mit Philosophie beschäftigen, aus speziellen Aspekten. Spannend wird es für mich dann, wenn ich diese Philosophie lebendig treffe als Figur. Also wenn diese Haltung, die hinter einer Philosophie oder hinter einem Gedanken steht, mir plötzlich figural entgegentritt. Da ist es, das ist also nicht jetzt, klar, man kann eine Philosophie abstrakt darstellen, das verstehen dann ganz wenige Menschen in allen Ausmaßen, aber man kann die gleiche Philosophie lebendig werden lassen und plötzlich sagt man, ach so ist das. Und dieses ach so Erlebnis über die Philosophie, der Philosophie funktioniert nur über die Figur. Und das ist eigentlich unser Programm, dass ich glaube, nur wenn eine Idee Gestalt annimmt und wir sie mit Augen anschauen können, dann ist sie fassbar für uns und dann können wir sie erleben und dann können wir auch schauen, interessiert mich das oder liebe ich das oder hasse ich das. Also man kriegt eine emotionale Beziehung zur Figur. Und das ist ja, das ist beim Faust so stark und das ist aber eigentlich, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist das Programm von Bloodfritz Blackbox, dann würde ich sagen, es geht darum, kulturelle, philosophische, literarische Ideen als Figur erlebbar zu machen.
Die Frage auch, das Thema, das sich stellt anhand dieses Einstückes, das du geschildert hast, das ist ja auch immer eingebunden in ein Rahmenprogramm. Das heißt, ihr werdet das Stück nicht jeden Tag oder jedes Wochenende spielen, sondern es gibt ein weiteres Programm. Wenn das Zentrum einmal steht, wie findet sich dann das Programm dazu oder ist das noch in Arbeit? Weil das ist ja sozusagen noch mehr Kleinarbeit an den einzelnen Abenden.
Ja, nein, das ist immer so, das entsteht, eigentlich entsteht das als Ganzes. Also so wie ich gesagt habe, wo wir angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen, was bedeutet, dass das vor 100 Jahren der Weltkrieg war und jetzt sind 100 Jahre später, was verbindet uns, was trennt uns und so weiter. Also es entsteht, dass man sagt, wir haben ein großes Stück, das ist der Faust, wir haben ein zweites großes Stück, das ist die Gottesanbeterin, die quasi die gleiche These auf eine Frau, also wenn man sagt, im Faust hat sich realisiert, dieser technisch-magische Fortschritt der Menschheit, die dann letzten Endes diese immensen Gefahren heraufbeschwört, nämlich uferlosen Machtanspruch und so weiter. Das ist in einem Mann registriert. Und umgekehrt kann man sagen, wir haben diese Gottesanbeterin, das ist ein als Film noir gestalteter Abend, wo man sagt, da gibt es eine Frau, in dieser Frau, die leidet, sie repräsentiert den Zustand der Menschheit heute mit ihrer Verschwendungssucht, mit ihrer Lust, mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Problemen. Und die wird jetzt als Person analysiert und eigentlich analysieren wir unseren Zustand. Also da kann man das, was wir heute als Menschheit so erleben, wieder an einer Figur, in dem Fall ist eine Frau, und es ist natürlich kein Zufall, dass wir sagen, wir machen ein großes Stück das männliche Verwirklichungsdrang im Faust und die weibliche passive Repräsentation unserer Zeit in einer Frau. Was, glaube ich, ein sehr spannender Kriminalfall. Es wird erzählt als Kriminalfall. Das sind sozusagen die beiden spielerischen Sachen. Und rundherum ergeben sich das, was wir eben dann schon als Ergänzung gerne machen, dass man sagt, wo kommt das eigentlich theoretisch her? Also es wird ein Abend zum Beispiel heißen, die rasende Monade. Männer, Mächte und Maschinen. Da geht es dann um diesen Monadenbegriff, der von Leibniz herkommt, den aber Goethe sehr interessant fand und der hat gesagt, Faust ist eigentlich eine Monade und er selber hat sich auch als Monade gesehen. Das ist ein unheimlich altmodischer Begriff, diese Monade, kommt aus dem Griechischen, heißt ja nichts anderes als Einheit und stellt die Frage, ist der Mensch als Person, kann der noch eine Einheit sein? Sind wir Einheiten oder sind wir nur Konglomerate von modischen Strömungen, von Zuständen und von allen möglichen. Also wir machen einen hochphilosophischen Begriff, der Monade nehmen wir her. Wir werden aber jetzt nicht die Monadologie von Leibniz da versuchen zu popularisieren, sondern nur sagen, wie haben zu verschiedenen Zeiten verschiedene Menschen den Begriff der Einheit des Menschen gefasst und was ist aus dem geworden? Das ist ein Seitenstrang und da werden wir zwei, drei Abende machen. Die laufen dann nicht immer identisch ab, weil zwar gibt es einen Vortrag, eine Diskussion, ein Rahmenprogramm, das umkreist den Begriff der Monade, aber durch die Mitwirkung des Zuschauers, die dann da sind und Fragen stellen, ist das jedes Mal ein bisschen anders. Das wird das eine sein, und der zweite große Gegenbegriff ist das, was Goethe dann am Schluss des Faust das ewig Weibliche nennt, das uns hinanzieht, hoffentlich irgendwann mal. Wir gehen diesem ewig Weiblichen auf die Spur, aber diesmal nicht jetzt so als emanzipatorisches Programm und Unternehmen, sondern im Faust kommt ja auch das Weibliche einerseits als die Erlöserfigur vor, das ewig Weibliche, Gretchen und Elena, aber auch als Hexe. Und da wollen wir uns ein bisschen mit dem Begriff, wo kommt die Hexe, wo kommt das Böse im Bild der Frau eigentlich heute her? Also das sind so Rahmenprogramme, die sich aus dem, was wir da, es ist so ein organisches Wachstum immer, das ganze Programm.
Und gibt es da auch immer wieder die Blicke zum Thema 100 Jahre Krieg, oder ist das der Begriff der Krieg, ja, dass der Krieg, nein, in der Menschheit sowieso steckt?
Nein, das steckt da drinnen, weil es geht heute eigentlich, auch das sieht man in der ganzen Entwicklung, darum, was, also man kann eine menschlich gerechte Gesellschaft eigentlich nicht planen, wenn man zwar eine Vorstellung hat von Statistik und von Mindestlöhnen und von Arbeitszeitverkürzung und was es alles gibt und gesetzlichen Regelungen, aber keine Vorstellung davon hat, was ist denn eigentlich der Mensch, wohin zielt er? Und diese Frage ist eben, bis 1914 war das irgendwie auch noch so in einem christlich aufgeklärten, auch atheistischen, aber einem auch marxistischen Zustand, da war der Mensch ebenso eine Einheit. Und diese Einheit ist durch den Totalitarismus und jetzt durch den Konsumismus zerfallen in eine diffuse, naturrechtliche Pseudo-Einheit. Also die Einheit, die der Mensch eigentlich darstellt, ja, ist nicht mehr fassbar für uns. Auch die Psychologie fasst das nicht mehr. Nicht? Wir haben Gehirnforschung, die sagt, Gehirn, das ist eine Illusion, das gibt's gar nicht. Also das ist in diesen 100 Jahren entstanden. Weil man muss sich vorstellen, dieses Massenmorden, das im Ersten Weltkrieg, unglaubliche Gewalttaten, die da passiert sind. Da ist der Begriff des Menschen verloren gegangen, weil der Mensch Material in der Schlacht auf den Feldern in den Stellungsgräben war. Heute ist der Mensch Material der Statistiker, wo man sagt, wie viele Arbeitslose, wie viel sozial, wie viele Fernsehstunden wird täglich konsumiert. Also man kann den Menschen in eine Tabelle von Fakten eintragen und kriegt so ein merkwürdig abstraktes Menschenbild. Und mit dieser Auseinandersetzung zwischen diesen Menschenbildern umkreisen wir eigentlich immer dieses Thema 100 Jahre Krieg.
Wann beginnt ihr diesmal, beziehungsweise ab wann werdet ihr in Aussee proben? Weil vielleicht können wir ja heuer diesmal schaffen, dann von den Proben vielleicht ein paar Berichte zu machen.
Ja, also wir fangen auf jeden Fall an im Mai werden wir beginnen zu filmen. Da werden wir schon einige Drehtage haben, werden wir da etliches vordrehen müssen. Da werden wir an verschiedenen Plätzen drehen. Also die eigentliche Arbeit beginnt diesmal schon relativ früh, nämlich im Mai. Im Juni beginnen dann die Proben und die erste Premiere soll am 11. Juli sein. Das wird Faust sein und wir wollen ja Faust diesmal, weil wir jetzt auch weniger Platz haben, das war auch so eine Überlegung, bei uns im Theater haben 50 Leute Platz pro Vorstellung. Jetzt haben wir gesagt, na gut, wir spielen das aber dafür öfter. Wir spielen halt mindestens 10 Vorstellungen, wir haben uns vorgenommen, wir machen immer Doppelvorstellungen, weil die Erfahrung ist, dass die Leute sind da, wollen das sehen. Und wenn ausverkauft ist, können Sie sagen, es gibt aber am nächsten Tag noch eine Vorstellung. Das heißt, wir haben da ein bisschen jetzt so ein Sicherheitsnetz eingezogen, damit also wirklich die Leute, die sich dann, und ich denke doch mal für Faust, werden sich sicher viele interessieren, rein schon auch aus Bildungsneugier und was kann das sein. Also wir wollen da die Möglichkeit geben, wir werden also viele Vorstellungen machen. Eine Woche später hat dann die Gottesanbeterin Premiere und diese Abende, die sind ja immer so eingestreut. Also wir spielen normalerweise Donnerstag, Freitag, Samstag und machen halt dann mal am Sonntag was dazu, einen dieser Abende. Das ist im Detail noch nicht ganz festgelegt, aber es wird der Sommer beginnen am 11. Juli. Davor sind 4 Wochen Proben, auch in Aussee, und wird dauern eben wie immer bis Anfang September.
Gut, dann geht's sozusagen an die Detailarbeit auch des Programms, das neben den großen Stücken steht. Insgesamt, wie viele Vorstellungen geht ihr aus, werdet ihr in diesem Jahr machen?
30. Also wir haben 30 Abende, die wir machen werden. Wir machen auch mit der Barbara Frischmuth zusammen, sie hat uns eingeladen nach Altaussee. Da gibt's auch anlässlich 100 Jahre Krieg es gibt ein ganz berühmtes Stück, das heißt Vatermord, 1914 geschrieben von Arnold Donnern, der in Bad Gäusern, also direkt Luftlinie 10 Kilometer von Aussee entfernt, dann Bürgermeister war nach dem Krieg, ein ganz interessanter Mensch. Und wir werden das in einer szenischen Lesung machen und die Tochter von Arnold Donnern wird aus ihrem Buch über ihren Vater lesen. Also das ist so eine Sonderveranstaltung, die man da, das gibt es dann auch noch immer, dann wird es eine Nacht des Romans geben, das ist wird ein überhaupt ein Abenteuer werden. Ich habe einen neuen Roman herausgebracht jetzt in diesem Jahr und ich habe mir vorgenommen, das ist auch so eine eigene Herausforderung, ich werde einmal im Durchgehen den Roman lesen, egal welche Leute, das Publikum ist eingeladen zu kommen, zu gehen, wann es will, weil kein Mensch kann sich 10 Stunden das anhören, so lange wird es in etwa dauern, schätze ich. Und da wird eine Nacht, eine lange Nacht des Romans geben und man kann immer wieder weggehen und mal was essen und trinken und dann wiederkommen. Also ich stelle mir das eine sehr offene Begegnung mit Literatur vor. Also solche Rahmenveranstaltungen gibt es dann, die sind dann auch flexibel eingesetzt. Wir werden sie zwar rechtzeitig, also werden vor dem Sommer festgelegt werden, wann das genau ist, aber die sind jetzt noch so die Jokers in der Programmgestaltung.
Gut, dann danke ich dir für das erste Gespräch. Also wir sind schon, ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht und wie dann die Stücke ausschauen werden. Alles Gute in der Vorbereitung. Wir hören uns hoffentlich bald dann Richtung Mai, wenn es dann soweit die ersten Proben ist, wie wir dann auch von der Berichterstattung weitermachen. Alles Gute, liebe Grüße an die Ines und eine gute Vorbereitung und ein schönes Wochenende.
An euch, an die Ines und danke für das Gespräch auch.
Danke. Radio Frequenz.